Sie hören die Sendung weltweit im Domradio und der Völkermord in Ruanda vor 20 Jahren. Der ist unser Thema heute hier. Und das Töten, das begann am Abend des 6. April 1994. Kurz zuvor war über der Hauptstadt Kigali das Flugzeug des ruandischen Präsidenten abgeschossen worden. Und die Nachricht, die verbreitete sich rasend schnell und mit ihr eben auch die Gewalt. Innerhalb von 100 Tagen ermordeten radikale Hutu mindestens 800.000 Tutsi und gemäßigte Hutu. Ja, und niemals zuvor wurden so viele Menschen innerhalb so kurzer Zeit getötet, war die Brutalität so groß. 20 Jahre ist das her und hier bei mir im Studio ist Volker Greulich. Er ist Afrika-Referent des Internationalen Kolpingwerkes und er war damals 1994 zu dieser Zeit im Nachbarland Tansania. Dort hat er gelebt. Herr Greulich, als Sie das erste Mal von den Nachrichten aus Ruanda gehört haben, war Ihnen das klar oder haben Sie geahnt, dass der Konflikt solche Ausmaße annehmen würde?
Ja, doch relativ schnell. Und zwar deshalb, weil das hat ja nicht am 6. April angefangen. Es gab ja seit 1990, seitdem Tutsi-Rebellen vom Nachbarland Uganda aus zum ersten Mal in Ruanda eingedrungen sind und sich Kämpfe mit der Hutu-dominierten Regierung geliefert haben, gab es Übergriffe gegen Tutsis und gab es massive Spannungen. Und es war dann doch relativ klar, auch aufgrund der übrigens damals sehr guten Berichterstattung durch den BBC World Service, der sehr gute Berichterstattung in Afrika generell hat und der für uns die Hauptinformationsquelle war, war doch relativ schnell klar, dass das keine normalen, in Anführungsstrichen, Gewalttaten mehr sind, sondern dass hier was Besonderes, was Furchtbares passiert.
Trotzdem passierte nichts?
Ja, weil die was hätten machen können, haben die Hände in den Schoß gelegt. Also das war ein katastrophales Versagen der internationalen Gemeinschaft. Anders kann man das nicht sagen.
Sie sprechen da gerade schon eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte der Vereinten Nationen an, denn die wussten ja eigentlich schon seit Monaten, dass da ein Konflikt schwelte. Die Informationen waren schon weitergetragen worden. Trotzdem ist nichts passiert. Im Gegenteil, die Vereinten Nationen haben sogar ihre Truppen abgezogen, nachdem belgische Soldaten angegriffen wurden. Warum?
Die Vereinten Nationen hatten damals nicht den politischen Willen, militärisch gegen die Interahamwe und die Hutu-dominierte ruandische Armee vorzugehen. Das liegt auch daran, an den katastrophalen Erfahrungen des Friedenseinsatzes 2 Jahre vorher in Somalia, der ja furchtbar daneben gegangen ist, wo die UN sich zurückziehen mussten. Und es waren vor allen Dingen die Amerikaner, die damals schlicht und ergreifend nicht bereit waren, nochmal ihre Soldaten da ins Rennen zu stecken.
Darum hat man auch monatelang um den Begriff Völkermord und Genozid gerungen, beziehungsweise es ist ja sogar von den USA, von Außenministerin Albright damals gesagt worden, es ist kein Völkermord.
Ja, weil ich bin kein Völkerrechtler, aber es hieß damals, wenn ein Völkermord festgestellt worden wäre, wäre die internationale Staatengemeinschaft völkerrechtlich verpflichtet gewesen einzugreifen. Das wollte halt keiner. Also hat man versucht, den Kopf in den Sand zu stecken und die Sache zu ignorieren. Aber so schändlich das ist, was damals gelaufen ist, im Grunde genommen kommt es ja noch ein gutes Stück schlimmer. Die französische Regierung hat die Hutu-Regierung praktisch bis kurz vor Ausbruch der Gewalttaten und unterstützt, auch mit Waffen und Material. Und als dann die Hutu-geführte Regierung von den Rebellen aus Kigali vertrieben wurde, sind ja dann auch französische Soldaten in den Südwesten Ruandas eingerückt, angeblich um das Morden zu verhindern. Die RPF, also die Tutsi-dominierten Rebellen, die heute die Regierung stellen, haben aber gesagt, es ging im Grunde genommen darum, den Überresten der ruandischen Armee und der Interahamwe einen sicheren Abzug in den Kongo zu ermöglichen.
Über die Rolle der internationalen Gemeinschaft und vor allen Dingen Frankreich werden wir auch gleich nochmal sprechen. Auch werden wir nochmal danach fragen, inwiefern Frankreich sich damit bis heute beschäftigt hat. Wie haben Sie das denn damals dann in Tansania miterlebt?
Also das eine war, wir hatten in Tansania gab es damals kein Fernsehen. Das heißt, wir hatten anders als jetzt die Zuschauer hier in Deutschland, hatten wir keine Bilder. Aber das man war in einem afrikanischen Land, man konnte sich natürlich viel leichter in die Situation der Menschen in den Dörfern reinversetzen, als das wahrscheinlich von hier aus war. Was für mich besonders bedrückend war, wir hatten eine Bekannte, die Frau eines belgischen Entwicklungshelfers, die Dame war selber Ruanderin, ihre Mutter war, glaube ich, Hutu, der Vater Tutsi, die hat natürlich höllisch gelitten, die hat 4 Monate lang keine Nachrichten gehabt, was überhaupt mit ihrer Familie ist, ist dann sofort nach Ende des Bürgerkriegs runter und hatte dann das Glück, dass nur 2 ihrer Verwandten, der Vater und ein Bruder, glaube ich, hier umgekommen sind.
Ich habe soeben in der Anmoderation gesagt, der Abschuss der Präsidentenmaschine, der gilt ja als Auslöser dieses Mordens. Was hat es eigentlich damit auf sich?
Also was die Ursache ist, das weiß man bis heute nicht. Es gibt im Wesentlichen 2 widersprechende Theorien. Das eine war, dass die RPF, also die Rebellen, die Maschine abgeschossen haben. Das ist eine Theorie, die wieder hochgekommen ist, nachdem ein französisches Bezirksgericht Kagame und also den heutigen Präsidenten, den damaligen Führer der RPF und einige seiner Vertrauten beschuldigt hat, dafür verantwortlich zu sein. Die andere Theorie ist, dass es damals radikale Kräfte in der Hutu-geführten Regierung selber waren, denen der Präsident Habyarimana einfach zu gemäßigt war. Man darf nicht vergessen, es gab seit 1990, wie gesagt, einen Bürgerkrieg zwischen der Tutsi-geführten RPF und der Hutu-geführten Regierung. Und es war so, dass sich die Regierung in der Defensive befand. Deshalb hat Habyarimana, der lange Zeit selber ein Scharfmacher war, hat dann mit den Tutsi ein Friedensabkommen geschlossen, was den Tutsi-Flüchtlingen, die in Uganda gelebt hätten, die Rückkehr ermöglicht hätten. Und eine Theorie ist halt, dass Leute aus seinem Umfeld, das als Verrat betrachtet haben, die diesen Frieden verhindern wollten und deshalb diesen Anschlag unternommen haben. Nach allem, was man heute weiß, war das Morden auch kein spontaner Zornausbruch. Es gibt Berichte darüber, dass Macheten gelagert worden sind, dass Vorbereitungen getroffen worden sind und dass praktisch sofort, nachdem die Maschine abgeschossen wurde, der Befehl ausgegeben wurde, jetzt werden die Tutsi und alle politischen Gegner im Land umgebracht.
Also klingt das heute nach heutiger Sicht nach einer Inszenierung, nach einem Grund, den man suchte für diesen Gewaltausbruch?
Ja, es gibt keine schlüssigen Beweise zu, aber das ist sicherlich eine durchaus plausible Erklärung.
Woher dieser Hass kam und vor allen Dingen dieser Gegensatz, dieser vermeintliche Gegensatz zwischen Hutu und Tutsi, darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit nach den Nachrichten.